Herr Pfarrer, im Leben wird einem nichts geschenkt. Da muss man sich schon selbst durchbeißen, sonst wird's nichts. Kennen Sie, liebe Gemeinde, diese Lebenseinstellung? Vielleicht von Freunden, Bekannten, vielleicht auch ein bisschen von sich selbst. Und es ist ja was dran. Wer sich in unserer Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft umsieht, der muss ja wirklich sagen, da wird einem nichts geschenkt. Ich kenne viele jüngere und ältere Menschen, die frisst ihr Beruf fast auf. Meine Schwägerin ist Krankenschwester. Es macht ihr Freude, Menschen zu helfen, aber seit Jahren diktiert der Sekundenzeiger das Arbeitsklima im Krankenhaus. Immer weniger Mitarbeiter müssen in immer weniger Zeit immer mehr Patienten versorgen. Leistung ist gefordert, Hochleistung. Da wird einem nichts geschenkt und Auswege, strukturelle Auswege, sind schwer in Sicht. Ich kenne Ehemänner und Familienväter, die kommen kaum noch zu ihrer Familie, weil dauernd irgendwelche Überstunden in der Firma nötig sind, irgendwelche Computer nicht funktionieren, Kundenwünsche nicht warten können. Leistung ist gefordert, Hochleistung, da wird einem nichts geschenkt. Und dann gibt es Menschen, die finden einfach keine Arbeit. Und dann müssten sie doch eigentlich Zeit haben, denkt man, vielleicht für ehrenamtliches Engagement. Dann sitzt man nicht zu Hause herum und es fällt einem die Decke auf den Kopf. Aber das scheint für viele von ihnen auch nicht zu gehen. Viele stürzen in ein tiefes Loch, wenn es dann plötzlich heißt, wir brauchen dich nicht mehr. Ja, bin ich denn nichts mehr wert? Merken Sie, wie auch hier die bezahlte Leistung das Leben diktiert? Nun jetzt eben, nur jetzt eben negativ. Wer nichts leistet, der ist nichts wert. Die Bibel spricht eine andere Sprache. Da geht es nicht um Leistung, sondern um etwas, was geschenkt wird. Um ein Geschenk, das Gott uns macht. Das passt nicht so ganz in unsere Zeit, in unser Lebensgefühl. Ich soll mir was schenken lassen? Ich lese uns dazu aus Epheser 2, den Predigttext für heute, sind die Verse 4 bis 10. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind sein Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Herr Jesus, nun bitten wir dich, dass du dieses Wort für uns lebendig machst. Amen. Ein großartiges Geschenk Gottes, drei Fragen daran. Womit werde ich beschenkt? Warum werde ich beschenkt? Und wie werde ich beschenkt? Die erste Frage, womit? Womit werde ich hier beschenkt? Also wenn ich, Wolfgang Becker, ein Geschenk bekomme, finde ich es spannend, wenn es gut eingepackt ist. Dann kann man es so langsam auspacken und dann ahnt man immer mehr, was darin sein könnte. Und irgendwann kommt der spannende Moment, wo das Geschenk ans Tageslicht kommt. Dann ist die Frage, gefällt es mir? Oder ist es nur so ein Steh im Weg? Etwas, was ich vielleicht sogar schon habe. So packen wir unsere Geschenke ein. Gott packt sein Geschenk nicht ein. Er will uns nicht, vielleicht gar unangenehm, überraschen. Gott sagt klipp und klar, was er schenken will. Er will uns lebendig machen. Aber was könnte das jetzt heißen? Es könnte ja jemand sagen, sorry, also wenn du mit mir sprichst, dann weißt du doch wohl, dass ich höchst lebendig bin, sonst würde ich ja gar nicht hier sitzen und zuhören. Mehr Leben geht doch gar nicht. Also wenn ich bei diesem Jesus etwas geschenkt bekomme, was ich sowieso schon habe, dann kann ich auch getrost darauf verzichten. Da ist ja was dran an einem solchen Einwurf. Macht Gott überflüssige Geschenke, dann kann er sie behalten. Oder aber, das wäre die einzige Alternative, dass mit meinem Leben tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist und dann bräuchte ich eine Lebensrunderneuerung. Ich möchte Ihnen dazu kurz was erzählen. In unserer Familie hat mein Großvater einige Jahre mitgelebt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ungeheuer schwer es war, ihm etwas zu schenken. Irgendetwas. Ich brauche doch nichts. Ich habe doch alles. Nehmen wir mal an, meine Mutter ist jetzt ein bisschen erfunden, nicht so ganz, aber nehmen wir mal an, meine Mutter wollte ihm, also ihre Tochter, seine Tochter wollte ihm zum Geburtstag eine neue Hose schenken. Dann kam eigentlich immer die Antwort, ich brauche nichts Neues. An die alte Hose habe ich mich so gewöhnt, die ist doch ganz in Ordnung. Meine Mutter sah das dann allerdings anders. Sie meinte, der Hosenboden sei schon ziemlich durchgescheuert, die Nähte gingen auseinander, der Saum franzte aus, die Flecken waren auch nicht mehr rauszukommen. Erneuerung wäre dran. Und ganz ähnlich sieht die Diagnose Gottes über unser Leben aus. Das Leben, das ich euch mit eurer Zeugung und Geburt geschenkt habe, das Leben ist eigentlich so gut wie erledigt. Das ist in meinen Augen, so sagt jetzt Gott, ganz ehrlich, tot. Sicher, sagt Gott, sicher, äußerlich lebt ihr noch, klar. Aber gemessen an meinen göttlichen Maßstäben ist da nichts mehr zu retten. Ihr habt meine Gebrauchsanweisung für euer Leben schmählich missachtet. Ihr ruiniert das Leben, das ihr habt, und am Ende steht der Abgrund. Die Bibel nennt das dann Sünde. Und Sünde steht unter dem Zorn Gottes. Und das ist dann Tod. Jetzt oder ein paar Jahre später, eine Ewigkeit ohne Gott. So sieht tatsächlich unser Zustand in Gottes Augen aus. Biologisch noch lebendig, aber aus Gottes Perspektive tot. Deshalb, so sagt Gott, deshalb habt ihr neues Leben nötig, dringend. An eurem alten Leben kann man nicht mehr herumkurieren. Tote kann man am Ende nur noch sezieren, aber nicht mehr gesund machen. Was ihr braucht, ist tatsächlich etwas ganz Neues, neues Leben. Also wenn Sie so wollen, Totenauferweckung. Ja, aber wo gibt's denn sowas? Ganz einfach, nur bei Jesus. Er ist ja selber von den Toten auferstanden. Um uns das Geschenk des neuen Lebens zu machen, ein Leben nicht mehr unter dem Zorn Gottes, ein Leben nicht mehr von der Sünde versklavt. Gut, könnte jetzt jemand einwenden, das ist ja schön mit dem neuen Leben, das Gott uns schenkt. Ein bisschen mehr Lebensqualität, dagegen habe ich nichts. Aber irgendwann ist dann doch Schluss. Paulus nimmt diesen Einwand auf. Er sagt, ich zitiere ein paar Sätze von ihm, Gott hat uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus. Und so wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Das heißt doch, Gott schenkt uns jetzt nicht einfach nur ein paar Lebensjahre mehr, dass wir vielleicht alle 100 werden. Nein, es geht um etwas qualitativ Neues. Wer mit Jesus lebendig gemacht ist, hat einen Platz im Himmel. Wer mit Jesus lebendig gemacht wird, dessen Leben bekommt Ewigkeitswert. Klar, das ist in dieser Welt noch nicht für alle sichtbar. Das kommt erst später. Aber es ist doch auch mehr als nur so eine vage Hoffnung, so ein bisschen was Nebulöses, Religiöses. Es ist nicht einfach nur eine Vertröstung auf irgendeine bessere Zukunft. Paulus sagt, ihr gehört doch als Christen zu Christus. Deswegen heißt ihr doch auch Christen. Und wo ist Christus jetzt? Na, im Himmel, also in der unmittelbaren Gegenwart bei Gott, in seiner Herrlichkeit. Und weil ihr Christen nun zu Christus gehört, Paulus sagt es noch schärfer, er sagt, ihr seid sogar in Christus drin, dann seid ihr jetzt also in diesem Jesus drin, schon ganz in der Nähe Gottes, und das nennen wir den Himmel. Was für eine Aussicht öffnet sich da? Eine Aussicht mitten so im Klein-Klein unseres Alltags. Und dazu gehört noch etwas. Gott gibt uns nicht einfach nur den Startschuss zu einem neuen Leben und dann müssen wir eben selber sehen, wie wir zurechtkommen. Paulus sagt, dass Gott schon für unser ganzes Leben vorgesorgt hat. Ich lese uns nochmal den Vers 10. Wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt. Das ist schon da. Er hat es sich überlegt, was in Zukunft Gutes von uns zu tun ist, damit wir unser Leben dann entsprechend führen können. Wir müssen uns also unser Lebensprogramm jetzt nicht irgendwie aus den Fingern saugen. Wir können uns auf Gottes Wort und seinen Heiligen Geist verlassen. So bleibt das neue Leben, das Gott schenkt, in Bewegung. Christen liegen nicht auf der faulen Haut, nur weil sie von Gott beschenkt sind. Das Geschenk des neuen Lebens ist doch Leben. Etwas Lebendiges. Etwas Lebendiges nun allerdings tatsächlich in Gottes Spur. In seinem Willen und nicht mehr in der Todesspur. Also lautet die Antwort auf die erste Frage, womit werde ich beschenkt? Mit neuem Leben, Leben mit Ewigkeitswert. Jetzt drängt sich fast schon selbst die nächste Frage auf, wie kommt Gott eigentlich dazu, mich so überreich zu beschenken? Warum werde ich beschenkt? Ich kann mich noch an ein Gespräch mit einer Frau erinnern, die sagte, wissen Sie, Herr Pfarrer, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Also wenn ich mich vergleiche mit den anderen, wenn ich mal vor Gott stehe, dann kann er eigentlich mit mir ganz zufrieden sein. Und die unausgesprochene Fortsetzung war klar, also habe ich dann meinen Platz im Himmel auch sicher. Wenn jetzt aber die Diagnose von Paulus stimmt, dann sind solche Gedanken der pure Selbstbetrug. Wer tot in seinen Sünden ist, der hat nichts mehr zu verhandeln. Der kann Gott nicht noch irgendwas anbieten an Leistung, die Gott dann irgendwie honorieren müsste. Aber wie kommt Gott dann dazu, uns trotzdem dieses großartige Geschenk zu machen? Wir beschenken ja normalerweise nur unsere Freunde. Manchmal gibt es noch so ein paar Pflichtgeschenke, da muss man was schenken, aber da ist dann meistens nicht so wahnsinnig viel Liebe drin. Also richtig gerne beschenken tun wir Menschen, mit denen wir freundschaftlich verbunden sind. Aber nun sind wir gerade von Natur aus nicht Freunde Gottes. Viele nehmen Gott überhaupt nicht ernst. Manche bekämpfen ihn gar. Wieder andere begnügen sich vielleicht mit dem Pflichtdank. Der hat uns im letzten Jahr mal einen Gefallen getan, da müssen wir uns jetzt irgendwie revanchieren. Aber ganz ehrlich, wenn Gott Gott ist, dann können wir ihn nicht behandeln wie die ungeliebte Tante Auguste oder wen auch immer wir so manchmal so ein bisschen abspeisen. Aber warum werde ich dann trotzdem von Gott beschenkt? Unser Bibeltext hat drei Worte dafür, die alle in die gleiche Richtung gehen. Es liegt an Gottes Barmherzigkeit, an Gottes Liebe und an seiner Gnade. Gott hat uns lieb, aber nicht, weil wir so liebenswürdig wären. Er öffnet uns sein Herz, er ist barmherzig, aber nicht, weil wir so freundlich wären. Und deshalb ist es Gnade, reine Gnade, wenn er sich uns zuwendet, wenn er uns beschenkt. Mein Vater war vom Beruf Bewährungshelfer, habe ich das ein oder andere Mal schon mal erzählt. Da haben wir so als Kinder immer ein bisschen was mitgekriegt, was so vor Gericht gerade los war. Und wenn da in irgendeiner Hauptverhandlung war und dann irgendwie ein schräger Typ dann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Und ich fand das interessant, das hat mich wirklich fasziniert. Im deutschen Rechtsstaat gibt es nicht nur gerechte Urteile, also Verurteilungen und Strafe, sondern es gibt auch Gnade. Unser Rechtssystem kennt so etwas wie Gnade. Ein Ministerpräsident und ich glaube auch der Bundespräsident kann eine Strafe ersatzlos streichen. Ist in Deutschland vorgesehen. Ein Federstrich und ein Mensch wird entlassen. Aber diese Gnade hat einen Haken. Sie ist nämlich an Bedingungen gebunden. Wer ein Gnadengesuch startet, muss sich im Strafvollzug bewährt haben. Er muss zeigen, dass er jetzt im Knast ein anständiger Kerl geworden ist. Es muss gute Gründe im Menschen geben, damit dann das Gnadenrecht greifen kann. Das Gnadengeschenk Gottes ist nicht an Vorbedingungen gebunden. Das wäre, wie wir gesehen haben, völlig unmöglich. Einem toten Menschen kann ich nicht sagen, beweg dich. Einem geistlich toten Menschen kann keine Lebenszeichen von sich geben, die vor Gott irgendwie bewertbar wären. Die Liebe, mit der Gott mich liebt, muss ich nicht bezahlen, einkaufen. Deshalb ist das Geschenk Gottes, das neue Leben, ein echtes Geschenk und keine, wie auch immer, versteckter Lohn für eine Leistung. Das ist nun in unserer Welt, die auf Leistung programmiert ist, schwer zu schlucken. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht nur heute ein Problem, sich so radikal beschenken zu lassen, sondern das war es schon immer. Paulus wiederholt deshalb in seinem Brief an die Christen in Ephesus immer wieder diesen Gedanken. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch beim Hören aufgefallen ist. Aus reiner Gnade, sagt er, seid ihr gerettet. Und dann nochmal aus Gnade seid ihr gerettet. Und ihr verdankt es nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Also immer wieder, ja, er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Also Sie merken, er muss es wiederholen, weil es irgendwie gegen unsere Natur ist. Wir wollen doch immer irgendetwas, nicht von Kind auf, das kann ich selber. Ja, und so sind wir als Erwachsene auch noch, auch Gott gegenüber. Das sieht tatsächlich so aus, als wenn das für die Christen damals auch schon so eine Gefahr gewesen ist, mit Gott einen Handel zu machen, eine Art Deal. So, jetzt habe ich schon so viel für dich, Gott, eingesetzt. In dieser Gemeinde, wo auch immer sie zu Hause sind, in meinem diakonischen Tun, in meiner missionarischen Arbeit. Gott, guck mal, so viel habe ich für dich getan, jetzt musst du doch mit mir zufrieden sein. Und dann erwarten wir doch auch ein kleines bisschen Lohn. Also die nötige Portion Gesundheit zum Beispiel. Sie merken das dann, wenn Ihnen die Gesundheit fehlt, dass dann plötzlich solche Gedanken kommen. Ja, aber ich müsste doch eigentlich, ich habe doch so viel für Gott schon getan, wieso trifft es mich denn gerade? In Klammern, da gäbe es doch genug andere, die viel schlechter sind als ich. Die hätten es doch vielleicht treffen können. So ist zumindest die Logik eines solchen Gedankens. Paulus sagt, Quark, wer als Christ auf seine eigenen Leistungen pocht, egal an welcher Stelle, hat noch nichts begriffen. Wir verdanken alles dem lebendigen Gott. Und deshalb gebührt ihm die Ehre. Und darum ist jeder Deal mit Gott komplett ausgeschlossen. Das ist zugleich ungeheuer tröstlich. Stellen Sie sich einen Moment vor, Gott würde von Ihnen eine Vorleistung erwarten, damit Sie in seine heilsame Nähe kämen. Irgendetwas. Ganz ehrlich, wir wüssten es doch nie, ob es reicht. Habe ich Gottes Soll erfüllt? Irgendetwas bleiben wir doch immer schuldig. Da ist es wirklich gut zu wissen, dass es nicht an mir und meinen Taten oder Gebeten hängt. Nun haben wir erkundet, was uns Gott schenkt. Das neue Leben mit ihm und warum er es uns schenkt. weil Gott in seiner Liebe gnädig ist. Da bleibt als letzte Frage noch offen, auf welche Weise bekomme ich denn, wie komme ich an dieses großartige Geschenk seiner Gnade? Wie werde ich beschenkt? Ich erzähle heute Morgen viel aus meiner Familie, es sind nicht zu viele da, die jetzt irgendwie das krumm nehmen könnten. Vor ein paar Jahren beim 90. Geburtstag meiner Großmutter. Die Familie war versammelt, dann klingelt der Vertreter der Stadt und des Landkreises. Was meinen Sie, wer vor der Tür stand? Nein, es war nicht der Bürgermeister. Nein, es war auch nicht sein Stellvertreter. Es war ein pensionierter Bergmann, der für seine Gratulationstour auch noch ein Taschengeld bekam. Das ist bei Gott anders. Zu seiner Gnade gehört es, er macht sich selbst zu uns auf den Weg. Er kommt persönlich vorbei, um uns zu beschenken. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er bringt das von Gott mit, was wir uns nicht selber leisten können. Leben, Rettung vor dem Zorn Gottes, Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, die überschwängliche Güte des Schöpfers. Er selbst, Christus, hat das für uns erarbeitet. Und darum hängt ja jetzt alles an Jesus. Gott bringt uns sozusagen das himmlische Geschenkpaket persönlich vorbei. Und jetzt? Ja, jetzt ist das dran, was immer dran ist, wenn uns jemand ein Geschenk überreicht. Was machen Sie? Sie strecken die Hände aus und nehmen es in Empfang. Mit offenen Armen nehme ich das Geschenk, von dem ich jetzt ja weiß sogar, was es großartig ist, in Empfang. Und das heißt Glaube ganz schlicht und einfach. Ich lasse mich beschenken von Jesus. Ich vertraue ihm, denn er gibt mir neues Leben. Ich staune über die Liebe Gottes, die für mich das Liebste hingegeben hat, damit ich nicht untergehe. Das heißt Glaube. Ich lasse mich wie ein Kind beschenken. Anders geht es nicht, als dass ich mir das Werk Christi gefallen lasse. Ich lasse einen anderen wirken. Und das gilt dann mir. Und das ist jetzt ausnahmsweise gar nicht unanständig. Auch wenn es vielleicht einer bayerischen Hausfrau oder einem schwäbischen Häuslebauer gegen den Strich geht. Man lässt sich nichts schenken. Gott schenkt und wir nehmen es dankbar an. Ich glaube ihm, dass er mir das Beste gibt, was ich brauche. Und so bin ich mit Jesus verbunden. In ihm habe ich alles, was zum Leben und zum Sterben nötig ist. Womit werde ich beschenkt? Mit neuem ewigen Leben. Warum werde ich beschenkt? Weil der liebende Gott gnädig ist. Und wie werde ich beschenkt? Durch Glauben an Jesus.